Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil der Vers-für-Vers-Auslegung mit dem Thema Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 14, zweiter Hauptteil.
Ja, und jetzt sehen wir, hier wird weiter uns enthüllt in Vers 10, in der Mitte, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also das zeigt, das ist eine Dauerbeschäftigung Satans. Er ist zwar auf Weltreisen. In Hiob 1 sagt Gott, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Also, Engel sind ja nicht allgegenwärtig, nur Gott. Wenn der Teufel in Kalkutta ist, dann ist er nicht in Rickenbach bei Winterthur. Und wenn er hier in Rickenbach ist, dann ist er eben auch nicht in New York. Aber er hat natürlich seine Engel, die Dämonen, und die sind weltweit stationiert. Ja? Und darum finden wir das Satanische auf der ganzen Welt. Aber eben, er streift umher auf der Erde und hat ein Interesse, dauernd auch vor den Thron Gottes zu kommen, um die Gläubigen anzuklagen. Berechtigt oder unberechtigt? Beides. Das ist in Teufel und Satan ist beides ausgedrückt. Aber hier in Sacharja 3 sehen wir jetzt, der Satan hat ein Interesse, er hasst Israel. Und er klagt Israel an. Und niemand kann sagen, ja, Israel ist ein heiliges Volk. Nein, der Hohepriester Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Und das ist auch heute so. Satan hasst Israel, auch heute. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber man muss ja Israel nicht immer für alles verteidigen. Ja, natürlich, da werden auch Fehler gemacht. Die Schweizer Politiker, die machen auch ganz viele Fehler. Und die deutschen Politiker, die machen ganz viele Fehler. Und so weiter, ja. Was sagen die? Israel macht halt wirklich, was? Die Schweiz macht wirklich, Deutschland macht wirklich, ja. Aber der Punkt ist der, Satan hasst Israel und will darum gegen Israel sprechen. Und die, die mitsprechen, das sind Leute in seinem Gefolge. Aber hier sehen wir den Advokaten, den Sohn Gottes, der verteidigt. Und jetzt ist doch interessant, in Vers 1 heißt es, er ließ mich Jehoshua, den hohen Priester, sehen, stehen vor dem Engel des Herrn. Und Satan stand zu seiner Rechten, das heißt zur Rechten von Jehoshua, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zu dem Satan, der Herr soll dich schelten, Satan. In Vers 2 steht nicht, der Engel des Herrn sprach. Aber es ist diese Person. Und wir sehen, dass eben mehr als eine Person in Gott ist. Der Herr sagt zu Satan, der Herr soll dich schelten, Satan. Merken wir, der Verteidiger ist der Herr und er sagt, der Herr, der Richter, der Vater soll den Satan schelten. Das erinnert uns übrigens an diese Verse im Judasbrief, wo steht, dass der Engel Michael, der Erzengel Michael, einen Wortstreit hatte mit dem Teufel über den Leib Moses. Und der Erzengel Michael hat nicht irgendwie ein Scheltwort gegen Satan verwendet, sondern er sagte, der Herr schelte dich. Ja, schlagen wir auf, wie es genau formuliert ist. Judas, Brief, Vers 9. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästendes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, und so weiter. Nur ganz kurz. Wir wissen ja aus 5. Mose 34, dass nachdem Mose gestorben war, hat Gott ihn begraben. Eine unglaubliche Ehre. Gott hat Mose begraben und dann sagt 5. Mose 34, dass sein Grab nicht bekannt ist. Gott wollte Israel schützen vor Götzendienst und vor Pilgerreisen, die zu Pilgerreisen führen oft zu Götzendienst. Dass Israel nicht einen Götzendienst macht aus dem Leib Moses im Grab. Und darum sollte das nicht bekannt werden. Aber der Teufel hat natürlich ein Interesse, Israel kaputt zu machen. Er hasst alle Menschen, übrigens nicht nur Israel. Er hasst auch die Schweiz. Und er hasst auch Amerika. Und zwar in Johannes 8, Vers 44 nennt der Herr Jesus ihn der Menschenmörder von Anfang an. Wenn er könnte, würde er uns alle umbringen. Die Tatsache, dass wir noch leben, ist, weil Gott gesagt hat, nein, gibt es nicht. Aber er hasst alle und er hasst Israel und darum wollte er Israel zu Götzendienst verleiten, damit Gott sie nachher straft dafür. Aber der Engel Michael, der, so steht das in Daniel 12, Vers 1, als Engel besonders eingesetzt ist für Israel, der hat da Widerstand geleistet und gesagt, der Herr schelte dich. Aber hier ist interessant, eben, dass es heißt, der Herr, Yahweh, sprach zum Satan, Yahweh soll dich schelten, Satan. Das ist also der Sohn Gottes, der selber, der Ewige ist, ohne Anfang, ohne Ende. Aber er setzt sich hier ein als Advokat für Israel. Und setzt sich ein gegen Satan, der eben feindlich gegen Israel vorgehen will. Aber das können wir jetzt alles auf uns übertragen. Dasselbe tut er auch bei uns. Er ist ständig da und klagt uns vor Gottes Thron an. Und wir wissen, er hat Gründe. Aber wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und dann, wenn der Teufel sagen würde, und das ist ein Kind Gottes. Und wie der jetzt mit seiner Frau gesprochen hat, das geht absolut nicht. Und der Jesus sagt nicht, natürlich, das ist alles nicht so schlimm und der hat ja auch zu wenig geschlafen. Nein, so geht das nicht. Aber er kann sagen, ja, und auch für diese Sünde bin ich gestorben. Habe alles gut gemacht. Es gibt keine Möglichkeit, ihn wieder in die Hölle zu bringen. Es gibt, wie Römer 8, Vers 1 sagt, daher ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und so spricht der Herr unsere Sache gut. Und jetzt sehen wir noch weiter, in Vers 2, der Herr sprach zu dem Satan, der Herr soll dich schelten, Satan, Ankläger, heißt das. Er nennt ihn nochmals, um ihm klarzumachen, wie übel seine Vorgehensweise ist. Ja, der Herr soll dich schelten, der Erwähler Jerusalems. Ich habe das wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen. Oft wird übersetzt, der Jerusalem erwählt hat. Das ist auch korrekt. Aber es ist im Hebräischen wirklich ein Name Gottes. Gott ist der Erwähler Israels, Jerusalems hier. Und das bedeutet, also Gott hat wunderbare Pläne mit Israel und mit der Hauptstadt Israels, mit Jerusalem. Das betont der Herr Jesus. Und dann sagt er, ist dieser nicht etwa ein Brandscheit, herausgerettet aus dem Feuer? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Israel war gewissermaßen wie ein Holzstück, das noch rauchte. Ja? Also Israel hätte damals nicht sagen können, ja, wir sind halt wirklich ein wunderbares Volk, wie wir uns aufführen und das, unser Zeugnis, das wir haben. Nein, es war ein schwacher Zustand, geistlicher Zustand. Aber das wird eben hier dargestellt durch diese schmutzigen Kleider des Hohenpriesters. Aber jetzt lesen wir weiter. Vers 4, da hob er an. Er bezieht sich wieder auf den Engel des Herrn. Auf Jahwe, den Sohn. Da hob er an und sprach zu denen, die vor ihm standen, indem er sagte, schafft die schmutzigen Kleider von ihm weg. Er setzt sich ein, dass unser Zustand in Ordnung kommt. Also der Herr Jesus wird nie als Advokat eben sich so aufführen, wie manche Star-Advokaten sich aufführen. Ja? Ein Star-Advokat ist einer, der kann einen Terroristen sauber waschen vor Gericht. Und die es schaffen, das sind die Besten und die werden am besten bezahlt. Und die kommen dann für ganz schwierige Prozesse, werden die wieder gerufen. Das ist eine üble Sache. Ja, aber der Herr Jesus sagt, jawohl, das war nicht recht. Aber ich habe dafür bezahlt. Und weiter ist der Herr Jesus bemüht, dass wir wieder zurechtkommen. Und das ist auch eine Tätigkeit, die er als Advokat hat. Kann man vergleichen. Ein Advokat, der muss dann mit seinem Mandanten wieder so zusammensitzen. Und dann werden einige Dinge besprochen, die darf niemand anders wissen. Das ist nur bekannt zwischen dem Mandanten und dem Advokaten. Nicht wahr? So geht das. Und das kann dann oft sein in unseren Gerichten, dass der Advokat sagt, schauen Sie, sagen Sie das ja nicht. Und da müssen Sie einfach nichts sagen. Und wenn der Richter fragt, wie war das dort? Nichts sagen. Einfach sagen, Aussageverweigerung. Ja? Da gibt so die Tricks. Was muss man machen, damit man am Schluss reingewaschen wird? Aber der Herr Jesus, er will uns durch sein Wort, wenn wir sein Wort lesen, Dinge aufzeigen, dass wir erkennen, ja, das war nicht richtig. Das war wirklich falsch. Und dass wir unsere Sünden bekennen. Und das steht gerade da in 1. Johannes 2. Gerade ein bisschen zurück. Nämlich 1, Vers 9. Es ist wichtig, dass man den Zusammenhang hier sieht. 1. Johannes 1, ich lese schon von Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn wir sagen, wir haben gar keine sündige Natur mehr. Als Gläubige ist das weg. Das ist totaler Selbstbetrug. Natürlich haben wir die sündige Natur in uns und die spüren wir jeden Tag. Und die will uns antreiben, die spüren wir als Drang zum Bösen und die will uns zum Sündigen anleiten. Und dann heißt es aber weiter, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also der Herr Jesus macht uns durch sein Wort klar, wo wir Dinge aufdecken müssen vor Gott und in Ordnung bringen, damit eben das Verhältnis zum Vater wieder gereinigt wird. Und das steht in Gegenwartsform, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt könnte einer sagen, jetzt haben wir doch aber gerade vorhin behandelt, der Jesus hat alle unsere Sünden damals getragen und gesühnt, ja dann ist ja alles schon vergeben. Ja, natürlich ist alles schon vergeben. Darum heißt es in Kolosser 2, indem er alle unsere Sünden vergeben hat. Wir müssen das aufschlagen, das ist so wichtig. Kolosser 2. Und man muss gut schauen auf den Zusammenhang. Vers 13. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt die uns entgegende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Alle Vergehungen vergeben hat. Das ist im Griechischen ein Aorist. Das heißt, eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen, punktuell. So, vergeben hat. Welche Sünden? Alle. Was ist alles? In einem Gerichtsprozess in Amerika wurde definiert, was bedeutet das Wort all, alles. The word all includes everything, but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Wenn hier steht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, dann heißt das, dass alle Sünden eingeschlossen sind und keine Sünde ausgeschlossen ist. Alle Sünden bis zur Bekehrung, alle Sünden jetzt, alle Sünden bis zu meinem Lebensende. Ja, dann könnten manche Depressionen an den Nagel hängen. Ich meine jetzt nicht alle Formen von Depressionen, ja, aber gewisse Formen von Depressionen hängen damit zusammen, dass man nicht wirklich die völlige Vergebung in Anspruch nimmt im Glauben und ständig an der Vergangenheit herumhängt. Alles vergeben. Ja, jetzt sagt einer, aber hier steht, unsere Sünden bekennen, dass er uns die Sünden vergibt, Gegenwartsform. Und zwar, hier ist ein Durativ, immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, ich kann das an einem Beispiel klar machen, worum es geht. Das sind zwei Arten von Vergebung. Wir haben eine grundsätzliche Vergebung, wenn wir uns bekehren und wiedergeboren werden. Dann löscht Gott alles aus. Er hat auf immer da vollkommen gemacht. Hebräer 10. Unser Verhältnis als Menschen vor Gott ist geordnet für Zeit und Ewigkeit. Aber was ist jetzt, wenn ich als Kind Gottes eine Sünde begehe? Ja, dadurch wird die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn getrübt. Das ist nicht mehr so. Das ist auch, wenn man kleine Kinder hat, da erlebt man das dauernd, mit größeren übrigens auch. Aber ich spreche jetzt nur von kleinen. Wenn ein kleiner Sohn sich nicht recht aufführt, dann kann man als Vater nicht so tun, wie wenn nichts wäre, und wir machen zusammen fröhliche Spiele und so weiter und machen Späße miteinander. Das geht nicht. Da ist etwas da. Es ist etwas zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber wenn der Sohn einsichtig wird, es tut ihm leid, dann sagt der Vater, es ist gut. Ja, das ist vergeben. Ja, aber der Vater hat ihm schon längst vergeben. Grundsätzlich, im Herzen. Die Vergebung war schon da. Aber jetzt ganz praktisch, so dass das Verhältnis auch wieder in Ordnung kommt. Das kommt erst dann gut, wenn der Sohn das auch einsieht und darüber gesprochen wird, und dann wird es bereinigt. Und so ist es eben auch. Es gibt zwei Arten von Vergebung. Ganz grundsätzlich, das haben wir. Durch die Bekehrung, durch den echten Glauben an den Herrn Jesus. Aber jetzt im konkreten, praktischen Leben, und dafür ist der Sachwalter zuständig. Und er wirkt, damit wir da einsichtig werden. Und dann bekommen wir immer wieder die Vergebung. Aber das ist eben diese praktische Vergebung. Ich habe jetzt ein Beispiel mit einem Kind genommen, aber ich kann auch ein Beispiel aus der Gemeinde nehmen. Da hat sich ein Bruder gegen einen anderen Bruder versündigt. Und wie muss jetzt der andere umgehen mit dieser Sache? Soll er ihm vergeben, dann, wenn er zurückkehrt? Ja, erst dann vergebe ich ihm. Wieso? Das steht so in der Bibel. Wo? Lukas 17. Und kehrt er 7-mal am Tag zu dir zurück und sollst du ihm vergeben? Ja, wenn er zurückkommt, dann vergebe ich ihm. Aber so nicht. Aber was ist eine grundsätzliche Vergebung? Wie kann man dann beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Das ist doch ganz normal. Der Jesus sagt in Markus 11, wenn ihr da steht im Gebet, so vergebet, wenn ihr etwas habt gegen einen anderen, damit die Gebete nicht verhindert werden. Also wir müssen eine grundsätzliche Vergebungsbereitschaft haben, im Herzen, aber natürlich das Verhältnis mit diesem Bruder, der sich da so aufgeführt hat, das ist getrübt. Ja, man kann nicht so tun, ist das, ja, wie wenn alles toll wäre. Das wäre doch eine Art Heuchelei. Aber weiter lieben und im Herzen vergeben. Und wenn der kommt und sagt, das war wirklich nicht recht. Ja, natürlich. Und aber dann ist das Verhältnis wieder geordnet. Und der Umgang ist dann wieder unbeschwert. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und darum geht es hier, wenn der Sachwalter, der Advokat, der Herr Jesus, sich für uns einsetzt. Und das ist so schön hier. Er sagt also, schaff die schmutzigen Kleider von ihm weg. Und er sprach zu ihm, siehe, ich habe deine Schuld vergeben. Und kleide dich in Feierkleider. Wer ist diese Person? Diese Person kann Sünden vergeben. Ja, die Pharisäer, die hatten schon recht in Markus 2. Als der Herr Jesus dem Gelähmten gesagt hatte, deine Sünden sind dir vergeben. Anstatt ihn zu heilen, hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Pharisäer überlegen sich, sagen nichts. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Als nur einer, Gott. Richtig! Nur Gott kann vergeben. Sie haben gesagt, sich gesagt, er lästert. Nur Gott kann vergeben. Anstatt Logik. Er ist Gott. Und dann kann er Sünden vergeben. Das ist es. Der Messias ist Gott und er kann Sünden vergeben. Der Engel des Herrn ist Gott von Ewigkeit her. Und darum kann er sagen, siehe, ich habe deine Schuld vergeben, wörtlich vorübergehen lassen, und kleide dich in Feierkleider. Jetzt darf er die hohenpriesterlichen, herrlichen Kleider anziehen. Zum Schmuck und zur Herrlichkeit, sagt 2. Mose 28. Und der Prophet setzt sich auch ein. Sehen wir, die anderen Gläubigen können sich auch einsetzen. Die spielen da auch eine Rolle. Der Prophet sagt, und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Ja, das ist der hohepriesterliche reine Kopfbund aus Weiß, weißer Leinen, weißem Leinen. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Er überwacht das alles. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Jehoshua, indem er sprach. Und jetzt kommt das Poetische. So spricht der Herr der Heerscharen, wenn du auf meinen Wegen wandelst und wenn du meine Anordnung beobachtest, so sollst du sowohl mein Haus regieren, das heißt den Tempel, als Hohepriester soll er da regieren, als auch meine Vorhöfe behüten. Und ich gebe dir Wege unter diesen, die da stehen. Ich habe in der Fußnote erklärt, Fußnote 7, das heißt, ich gebe dir einen freien Zugang zu meinem Tempel unter den anderen Priestern, die da dienen. Und jetzt kommt, nachdem also Gott grundsätzlich diesem ersten hohen Priester sagt, das ist jetzt deine Verantwortung, dass du diesen Hohepriesterdienst für Israel treu ausübst. Und dann kann ich diesen Dienst auch segnen. Aber jetzt, was da kommt in Vers 8, das geht über ihn hinaus. Höre doch, Jehoshua, du Hohepriester, du und deine Genossen, ich habe bei Genossen eine Fußnote gesetzt, das heißt, du und deine Priesterkollegen, ja, die sind hier eben auch gesehen, die vor dir sitzen. Denn sie sind Männer der Vorbedeutung. Ich habe in der Fußnote erklärt, das hebräische Wort bedeutet Vorbedeutung oder auch Zeichen, Wunder, Vorbild. Also Priester und auch der hohe Priester selber, die haben eine geistliche, symbolische Bedeutung, die auf etwas anderes hinweist. Und zwar werden wir sehen, die weisen hin auf den, der einmal kommen sollte, um als Priester sich selber zum Opfer zu geben. Priester und der Hohepriester sind ein Hinweis auf den kommenden Messias, der das Problem der Sünde lösen wird. Darum sind sie Männer der Vorbedeutung. Und jetzt wird erklärt, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Wenn in der Bibel steht, siehe, das kommt ja immer wieder vor, dann ist das ein Wort, hine, um die Aufmerksamkeit beim Lesen zu erhöhen. Ja, man soll ja beim Bibellesen immer aufmerksam sein, ja? Aber an gewissen Stellen setzt der Heilige Geist dieses Wort siehe ein. Und da müssen wir jedes Mal, wenn das kommt, unsere Aufmerksamkeit ganz besonders erhöhen. Im Französischen sagt man immer wieder voilà. Ja? Und das ist ganz, ganz normal. Aber das ist eben ein Wort, um die Aufmerksamkeit des Gegenübers zu erhöhen. Und das war so ein Problem, als ich begann, Spanisch zu lernen. Das Wort voilà, das ist so ein wichtiges Wort. Ja? Und dann sagte ich immer wieder mal zwischendurch, aquí. Und die sagt mir, das sagt man nicht. Das ist nicht Spanisch. Aber ich habe das aus der Bibel gelernt. Da steht immer aquí, ja? Aber das ist eben Bibelspanisch. Aber so spricht man nicht Spanisch. Das muss man auf andere Art machen, so Aufmerksamkeit erhöhen. Und ist es korrekt, sage ich das richtig? Es ist nicht normal, dass man das so sagt. Ja, also er ist Muttersprachler in Spanisch, er weiß es ganz genau. Aber in der Bibelsprache ist das so. Siehe, jetzt müssen wir aufpassen. Ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Und das ist eine Prophetie auf den Messias. Das haben auch die Rabbiner im alten Judentum schon erkannt. Ich habe in der Fußnote dort dazu gesetzt. Diese Stelle wird in der rabbinischen Literatur auf den Messias gedeutet. Als Beispiel habe ich angegeben, Targum Jonathan, Sacharja 3, Vers 8. Dort in der aramäischen Übersetzung, in jeder Rabbinerbibel ist das drin, wird gerade noch der Titel Meschicha eingefügt. Siehe, ich will meinen Knecht, den Messias, kommen lassen. Spross genannt, kommen lassen. Also das ist der Messias, der Knecht Gottes sein wird. Gott in Treue dienen wird. Aber hier wird er genannt Spross. Als Name. Wir werden sehen, in Sacharja 6, Vers 11 kommt das nochmals vor. Siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Und auch dort haben die Rabbiner gesagt, das ist der Messias. Er wird Spross genannt werden. Jetzt muss man sich das vorstellen, als der Herr Jesus hier auf Erden auftrat, obwohl er in Bethlehem geboren worden war, hat man ihn nicht genannt, Jesus den Bethlehemiter. Yeshua Bet Halachmi, das wäre Jesus der Bethlehemiter. Nein, man hat ihn genannt, Jesus den Nazaräer. Jesus von Nazareth. Warum? Weil eben nach der Flucht nach Ägypten, da sind die Eltern mit dem Kind wieder zurückgekommen ins Land und die gingen dann eben nicht nach Bethlehem, um Wohnsitz zu nehmen, wie Josef das ursprünglich wollte, sondern die gingen wieder in den Norden nach Nazareth, in diese verachtete Stadt Nazareth, die nicht mal im Alten Testament vorkommt. Und das war schon ein Nest. Vor 2000 Jahren. Es gab Leute in Nazareth, die wohnten in Höhlen. Ja? Steinzeit ist alle Zeit. Ja, und darum versteht man auch, warum eben ein Nathanael sagt in Johannes 1, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ausgerechnet in diese verachtete Stadt ging der Herr Jesus, wuchs dort auf, bis er 30 Jahre alt war und dann begann er zu predigen und war bekannt als Jesus der Nazaräer. Nun, das Wort Nazareth kommt von Hebräisch Nezer. Das erkläre ich da in der Fußnote, ja? Kann man alles dann für sich nochmals nachlesen. Sowohl bei der Bibelübersetzung als auch da auf Seite 1 zu Vers 8. Nezer bedeutet auf Hebräisch Spross oder Zweig. Und ist übrigens verwandt mit einem arabischen Wort, das bedeutet grün sein. Also es meint ein Spross, der grün ist. Nun, der Herr Jesus sagt in Lukas 23, als er nach Golgatha ging, wenn man dieses, er sagt den Töchtern Jerusalems, weine über euch und eure Kinder. Denn wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird geschehen an dem dürren? Er vergleicht sich dort mit grünem Holz. Ja? Und eben Nazareth kommt von Nezer, Spross, Zweig. Man könnte es auf gut Deutsch wiedergeben mit Sprosslingen. Und darum, indem er sprach von Jesus, den Nazaräer, Jesus von Nazareth, dann nannte man ihn jedes Mal Spross. Obwohl im Hebräischen hier steht Zemach für Spross. Aber es ist gleich ein anderes Wort, ein Synonym für Netzer. Und der Text sagt, er wird Spross genannt werden. Und tatsächlich, man hat ihn Nazaräer genannt und nennt ihn bis heute. Und übrigens oft, gerade die, die so distanziert sind, die sagen, Jesus von Nazareth. Ja? Die würden ja nie sagen, der Herr Jesus. Ich glaube, wenn man Herr Jesus sagt, das ist jedes Mal ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Ich stehe unter seiner Herrschaft, mein Leben gehört ihm. Die Ungläubigen können nicht so sprechen. Die sagen, Jesus von Nazareth. Dann muss man sagen, wissen Sie, jetzt haben Sie gerade wieder die Prophetie der Bibel erfüllt. Wie? Ja, der Messias soll so genannt werden und Sie nennen ihn so, bis zum heutigen Tag. Und dann geht's weiter. Denn siehe der Stein, den ich gelegt habe vor Jehoshua. Auf einen Stein sind 7 Augen gerichtet. So geheimnisvoll. Und dabei ist es so einfach, um zu verstehen. Das muss man sich mal ganz konkret vorstellen. Der hohe Priester am Yom Kippur. Er geht mit diesen speziellen Yom Kippur-Kleidern, alles weiß. Auch der Gürtel weiß. Die normalen Priester haben 4 Farben an Gürtel, sonst ist alles weiß. Aber der hohe Priester am Yom Kippur, 3. Mose 16, alles ist weiß, auch der Gürtel. Und er geht durch den Scheidevorhang hinein ins Allerheiligste, vor die Bundeslade. Einmal im Jahr. Und er steht da, wo steht er? Auf dem Felsen. Denn das Allerheiligste war gebaut auf diesem Felsen, der heute im Felsendom ist, in Jerusalem. Die Muslime haben, als sie, nachdem sie 638 nach Christus, das war kurz nach dem Tod von Mohammed, 632, da sind sie von der saudischen Halbinsel nach Norden gestoßen und haben alles erobern wollen für den Islam, mit dem Schwert. Und die sind bereits 638 nach Jerusalem hineingekommen, haben mit dem Schwert Jerusalem erobert und bald darauf haben sie den Felsendom bauen lassen, extra auf den Felsen, wo das Judentum bis zum Jahr 70 das Allerheiligste hatte. Und darum ist diese Moschee, ja, viele sagen, es ist keine Moschee, ist ein Anbetungsort, ein muslimischer Anbetungsort, genau rund um den Felsen gebaut, um diesen Felsen zu besetzen. Aber dort sieht man heute noch die Vertiefung für die Bundeslade, die schon Salomo gemacht hatte nach 1. Könige 6 und 8. Einen Ort hat er bereitet im Allerheiligsten, im Sprachort, um dahin die Lade des Bundes zu setzen. Heute dürfen Nicht-Muslime nicht mehr rein in den Felsendom, aber ich war schon vorher drin, wiederholt. Ich habe es gesehen. Also das ist bis zum heutigen Tag da. Und das heißt also, wenn der hohe Priester vor der Bundeslade stand, an Yom Kippur, um mit dem goldenen Gefäß, mit dem Blut des Opfers, musste er einmal sprengen auf den Deckel der Bundeslade und 7-mal auf den Boden vor der Bundeslade. Er musste den Felsen besprengen, ja? 7-mal. Und so stand er auf diesem Felsen und um Vergebung Gottes zu bekommen, musste Blut fließen, musste Blut auf diesen Felsen gesprengt werden. Und da kann man übrigens gleich erklären, was ein Fundamentalist ist. Das ist einer, der weiß, ich kann vor Gott nur stehen auf der Grundlage des Blutes des Opfers. 7-mal. Und Gott braucht nur einen Sprenger auf die Bundeslade. Wir müssen immer wieder Bestätigung haben. Ja, es ist wirklich vergeben. Ja, es ist wirklich gut. Darum 7-mal. Aber so steht er auf diesem Felsen. Und jetzt wird auch klar, was es da heißt. Denn siehe, der Stein, den ich gelegt habe vor Jehoshua. Auf einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Ich war in Offenbarung 5, wird der Herr Jesus beschrieben als das Lamm Gottes mit 7 Augen. Und das bedeutet die Allwissenheit Gottes. Er ist der Allwissende. Und Gott ist schaut auf diesen Ort. Für ihn ist er so wichtig. Ich habe noch hinzugefügt in der Fußnote, 2. Chroniker 6, Vers 20, 7, Vers 16. Und da wird klar gemacht, dass Gottes Augen über diesen Ort, über den Tempelplatz geöffnet sind. Für Gott ist dieser Ort so wichtig. Jetzt versteht man, warum eben für Satan dieser Ort auch wichtig ist. Weil er alles streitig machen will. Ja, und also Gott schaut auf diesen Felsen und er schaut auch auf das Blut des Opfers und kann darum Israel vergeben. Und darum kann der Engel des Herrn sagen, ich habe deine Schuld vergeben. Und jetzt geht es weiter. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Spruch des Herrn der Heerscharen. Ich habe eine Fußnote geschrieben, nach rabbinischer Überlieferung besaß der Stein des Allerheiligsten eine Inschrift, die auch den Gottesnamen Jahwe enthielt. Ja, jetzt müsste man im Felsendom alles wegmachen rund um den Felsen. Die haben ja den Felsen so eingerahmt mit Holzkonstruktion, müsste man alles abreißen. Und dann könnte man die Inschrift wieder finden. Ach, das wäre toll, ja. Aber das gäbe dann Riesenprobleme. Ja, also, dieser Fels hat tatsächlich eine Inschrift. Und übrigens, in 2. Timotheus 2, da lesen wir doch von dem Haus Gottes, dem großen Haus Gottes. Und dann heißt es, das Haus Gottes hat einen festen Grund. Ich schlage auf, 2. Timotheus 2. Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht. Das ist der Fundamentfelsen des Tempels. Jetzt übertragen auf die Gemeinde, die eben heute der geistliche Tempel Gottes ist. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das ist diese doppelte Inschrift des Felsens des Allerheiligsten. Und sieh mal, zweimal kommt der Name Herr vor, was hinweist auf Jahwe. Wie die rabbinische Überlieferung sagt, dass der Gottesname da eingeschrieben ist auf dem Felsen. Also, der Herr kennt, die sein sind. Er weiß, welche echt bekehrt sind und welche nicht. Unter all den Christen. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Wenn jemand sich zu dem Herrn Jesus bekennt, dann soll er es auch zeigen durch sein Leben, dass er sich vom Bösen trennt. Dann kann man erkennen, ob er ein wahrer Gläubiger ist oder eben nur ein Bekenner. Ja, das zu dieser Inschrift. Siehe, ich will seine Inschrift anfertigen. Spruch des Herrn der Heerscharen. Und jetzt kommt eine Verheißung. Und ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. Aber hier in der Zukunftsform. Und das ist ein Hinweis, wenn der Messias kommt, der Nazaräer, dann wird er an einem Tag alle Schuld wegtun. Und das ist genau das, was wir in Hebräer 9 lesen. In Hebräer 9 und 10 wird der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, behandelt. Und ich lese Vers. In dieser Bibel sieht man die Verse nicht mehr. Dann kann man ja eine ganze Bibel aufschlagen, wo die Verse noch dabei sind. Und zwar Vers 26. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist so gewaltig. Der Jesus ist gekommen, um die Sünde abzuschaffen durch sein Opfer. Ich habe gesagt, alles ist in Ordnung gebracht worden. Er hat den Zorn Gottes getragen über alle Sünden meines Lebens. Und das kann jeder Wiedergeborene so von sich bezeugen. An einem Tag, an diesem Karfreitag, hat er die Sünde abgeschafft durch sein Opfer. Und das Schöne ist, beim Yom Kippur, 3. Mose 16, wurde für die Priesterfamilie immer und für die Priester ein Stier dargebracht. Für das Volk die zwei Böcke. Der eine wurde geschlachtet, der andere in die Wüste gejagt. Für die Priester ein Stier. Der Stier ist das größte Tieropfer in der Bibel. Und Stier heißt auf Hebräisch Paar. Und das ist so schön am Hebräischen. Hebräisch ist, was die Wortherkunft anbetrifft, extrem durchsichtig. Und zwar darum, auf Deutsch, wenn jemand mich fragen würde, warum heißt der Stier Stier? Muss man einem Etymologie-Duden nachschauen. Da wird erklärt, wie man das Wort herleiten kann von früher her und was da die Grundbedeutung war. Aber es ist nicht offensichtlich. Wir sagen Stier, wir sagen Tisch, wir sagen, wir sagen einfach so, wie wir es gelernt haben. Auf Hebräisch ist das ganz einfach. Die meisten Wörter gehen zurück auf Wurzeln mit drei Konsonanten. Und wenn man AA einsetzt zwischen die Konsonanten, dann hat man ein Verb. Zum Beispiel Paar kommt von Parar, niedertreten, annullieren. Ja, jetzt verstehen wir das. Der Stier. Ja, wenn der loslegt, Kopf nach unten, Hörner nach vorne, dann wissen wir, warum er heißt Annullierer, Niedertreter. Und dieses Opfer des Yom Kippurs stellt vor, der Herr Jesus ist offenbart worden, um die Sünde abzuschaffen. Und dann können wir es ergänzen mit Micha 7. Du wirst niedertreten alle unsere Ungerechtigkeiten. Das ist gewaltig. Und das ist diese Verheißung hier. Ich will hinwegtun die Schuld dieses Landes an einem Tag. Ich habe das kursiv gesetzt, einem Tag, weil es ein Zahlwort ist. Also nicht an einem Tag, sondern an einem Tag. Das war Karfreitag 32 nach Christus. Und dann eine Prophetie für das tausendjährige Reich. An jenem Tag. Dieser Ausdruck an jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag kommt in der Prophetie ständig vor. Man kann ja mal nur Sacharja 12 bis 14 lesen und mal zählen, wie oft das vorkommt. Und da geht es gerade um die Endzeit. An jenem Tag, an jenem Tag, an jenem Tag. Das meint die Epoche der Endzeit als fixer Ausdruck. An jenem Tag, Spruch des Herrn der Heerscharen, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Dieses Opfer des Herrn Jesus an Karfreitag ist die Grundlage, dass Gott Israel einmal so segnen kann, dass die eine Zeit des Friedens, der Gemeinschaft und der Freude, des Wohlstands erleben werden im tausendjährigen Friedensreich. Und das wird besonders gekennzeichnet sein, dass man sich gegenseitig unter den Weinstock und unter den Feigenbaum einlädt. Der Feigenbaum mit seinen großen fingerartigen Blättern ist eigentlich sehr, um Schatten zu geben in der Hitze. Angenehm. Und dann Weinstock. Ja, man muss sich natürlich nicht vorstellen, die sitzen da und im Weinberg, da unter den Trauben, sondern das sind eben Weinstöcke, die man hochwachsen lässt bei der Pergola. Ja? Da, wo man im Sommer im Schatten zusammensitzt, Gemeinschaft hat, miteinander isst. Das ist hier gemeint. Einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Das Opfer des Messias, des Herrn Jesus, führt dazu, dass wir glückliche Gemeinschaft haben können miteinander. Israel wird das bekommen, weil Gott Jerusalem liebt. Er hat Jerusalem erwählt und wird das zustande bringen. Aber wir als Gläubige der Gemeinde heute, der Zeit der Gnade, wir haben diesen Segen schon jetzt und kennen diese Gemeinschaft nach Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander sitzen. Machen wir eine halbe Stunde Kuchenpause. Wir erfahren weiter, und zwar in Kapitel 4. Da haben wir das fünfte Nachtgesicht vor uns. Ich habe das betitelt mit Der Herrscher wird gestärkt. Sehen wir in Kapitel 3, viertes Nachtgesicht, da ging es um den Hohenpriester, den Führer, also im Zusammenhang mit dem Tempeldienst. Und jetzt geht es um Serubabel, der politische Führer Israels, des jüdischen Volkes war damals. Die Juden kamen zurück aus Babylon und diese zwei Männer waren die Führer. Und Kapitel 3 war eine Ermutigung für den Hohenpriester und damit für das ganze Volk. Und Kapitel 4 ist nun eine Ermutigung für den politischen Führer Serubabel. Es gab keine Könige mehr. Das Königtum war vorbei mit der babylonischen Gefangenschaft. Aber als Führer unter dem Volk hatte Gott Serubabel eingesetzt. Ich lese Kapitel 4, Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kehrte zurück und weckte mich, wie einen Mann, der aus dem Schlaf geweckt wird. Also die 8 Nachtgesichte, die hat Sacharja gesehen in einem Schlaf. Aber es gibt hier 8 Phasen in diesem einen Schlaf. Und hier sehen wir, dass nach einer, kann man sagen, eine Art Tiefschlafphase kommt wieder eine gewisse Aufweckung. Er träumt ja immer noch. Aber der Engel weckt ihn. Das ist quasi, der Tiefschlaf geht hoch und jetzt sieht er wieder etwas im Schlaf. Das 5. Nachtgesicht. Und er sprach zu mir, was siehst du? Da sprach ich, ich sehe und siehe ein Leuchter, hebräisch Menorah, der gleiche Ausdruck wie in 2. Mose. Der 7-namige goldene Leuchter wird Menorah genannt. Und siehe, ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölbehälter über ihm und seine 7 Lampen auf ihm. Je 7 Gießröhren zu den Lampen, die auf ihm waren. Und 2 Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölbehälters und einer zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, indem ich sprach, was bedeuten diese Dinge? Und der Engel, der mit mir redete, hob an und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese Dinge sind? Sehen wir, zuerst mal in Vers 2, da stellt der Engel eine Frage. Und der Prophet muss einfach sagen, was er sieht. Aber dann sehen wir, der Prophet möchte nicht nur eben sagen können, was er da sieht, sondern möchte die geistliche Bedeutung wissen. Und was uns hier auffällt ist, der Engel ist überrascht, dass der Prophet das nicht weiß. Was die tiefe Bedeutung ist der 7-armigen Menorah, des 7-armigen Leuchters. Und dann eben kommt dazu, 2 Ölbäume als Quelle von Öl sind da. Und dann gibt es Gießröhren zu den Lampen hin, wo quasi im Traum gesehen, dass das Olivenöl vom Baumgart direkt zu den Öllampen geführt wird. Also der Engel ist überrascht in Vers 5. Weißt du nicht, was diese Dinge sind? Das heißt bedeuten. Und ich sprach, nein, mein Herr. Auch interessant, der Prophet ist sich nicht so gut, um zu sagen, ja. Nein, er gibt zu, ich weiß es nicht. Und er antwortete und sprach zu mir, indem er sprach, dies ist das Wort des Herrn an Serubabel, indem er spricht. Jetzt kommt also die Erklärung zur Bedeutung des 7-armigen Leuchters. Und zwar an Serubabel gerichtet. Übrigens, der Name Serubabel, Seru, hängt zusammen mit Sera, Samen, und Babel, das ist Babel, Babylonien. Also Same aus Babel. Das war ein typischer Diasporaname. Juden wurden in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht und da gab es natürlich wieder Kinder. Und einer, der dort geboren wurde, bekam von seinen Eltern den Namen Zerubabel, also Same aus Babel. Indem er spricht, nicht durch Kriegsgewalt und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Jetzt weiß man fast gleich viel wie vorher. Das ist die Erklärung für den Leuchter. Nun, ich habe auf dem Skript hier die Bemerkung gemacht auf Seite 2 zu Vers 6. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, oder wie ich es hier übersetzt habe, nicht durch Kriegsgewalt und nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist. Das ist ein Satz im Hebräischen aus 7 Wörtern bestehend. Lo, vechail, velo, vechoach, ki, im, beruchi. Und normal ausgesprochen, lo vechail, velo vechoach, ki im, beruchi. 7 Wörter, das erläutert die Bedeutung dieser 7 Lampen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil der Vers-für-Vers-Auslegung mit dem Thema Das Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 14, zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.roshilibi.ch. Ich buchstabiere www.roger-lieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.